Schlag gerne Psalm 66 mit mir auf. Wir wollen fortfahren in der Auslegung der Psalmen und sind heute im Psalm 66 angelangt. Und hier hört das Wort des Herrn, dem Vorsänger ein Psalmlied. Jauchzt Gott ganze Erde, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Sprecht zu Gott, wie furchtbar sind deine Werke. Wegen der Größe deiner Stärke unterwerfen sich dir deine Feinde mit Schmeichelei. Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen, sie wird deinen Namen besingen. Kommt und seht die Großtaten Gottes, furchtbar ist er in seinem Tun gegen die Menschenkinder. Er verwandelt das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom, dort freuten wir uns in ihm. Er herrscht durch seine Macht auf ewig, seine Augen beobachten die Nationen, dass sich nicht erheben, die Widerspenstigen. Preist ihr Völker unseren Gott und lasst hören die Stimme seines Lobes, der unsere Seele am Leben erhalten und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. Denn du hast uns geprüft, o Gott, du hast uns geläutert, wie man Silber läutert, du hast uns ins Netz gebracht, hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. Du hast Menschen auf unserem Haupt reiten lassen, wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zu überströmender Erquickung. Ich will mit Brandopfern in dein Haus hineingehen, will dir meine Gelübde bezahlen, wozu sich meine Lippen weit aufgetan haben und die mein Mund in meiner Bedrängnis ausgesprochen hat. Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern, samt Räucherwerk von Widdern, Rinder samt Böcken will ich opfern. Kommt! Hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, und ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Mund, und Erhebung war auf meiner Zunge. Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so hätte der Herr nicht gehört. Doch Gott hat gehört, er hat gemerkt auf die Stimme meines Gebets. Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen und seine Güte nicht von mir abgewendet hat. Amen. Der vorliegende Psalm ist ein Lobpsalm, ein Psalmlied, so wie ihn der Verfasser hier auch bezeichnet. Und der Verfasser, der uns hier nicht näher genannt wird, ist offensichtlich erfüllt mit Freude, mit Dankbarkeit und mit Lob gegenüber Gott und gegenüber den Großtaten Gottes, die er erlebt hat und die Gott mit seinem Volk getan hat. In diesem Psalm fordert der Psalmist hier die ganze Erde dazu auf, Gott für seine Großtaten zu preisen. In diesem Psalm denkt der Psalmist sogar darüber nach, in welcher Weise Gott sein Volk geprüft hat und dass selbst durch diese Prüfungen die Großtaten Gottes sichtbar geworden sind, wodurch der Psalmist wiederum Gott Lob darbrachte. Wir als Christen, als Volk Gottes, sollten immer wieder innehalten und immer wieder neu über die Großtaten Gottes nachdenken, die er generell mit seinem Volk Israel getan hat, auch mit seinem Volk in der Kirchengeschichte, die er mit uns selbst getan hat, damit wir durch das Nachdenken und Betrachten der Großtaten Gottes, wie der Psalmist, in Anbetung und in Lobpreis übergehen können. Und so wollen wir diesen Psalm betrachten und von den Großtaten Gottes hören, indem wir auf 4 Punkte eingehen. Der Psalm lässt sich ganz automatisch durch die Selas in 4 Punkte gliedern. Und das erste ist, jauchzt ganze Erde über die Großtaten Gottes. Dann zweitens, schaut auf die Großtaten Gottes. Drittens, preist die Großtaten Gottes. Und viertens, hört von den Großtaten Gottes. Lasst uns diese 4 Punkte betrachten mit dem Ziel, dass auch wir die Großtaten Gottes bestaunen und in Anbetung geführt werden. Also erstens, jauchzt ganze Erde über die Großtaten Gottes in den Versen 1 bis 4. Hier haben wir zunächst eine Aufforderung, und zwar an die ganze Erde, Gott zu loben. Jauchzt Gott ganze Erde. Nun, ich stelle es mir so vor, der Psalmist war so überwältigt von der Größe und der Herrlichkeit Gottes, dass er danach verlangte, dass nicht nur er, nicht nur das Volk Gottes Gott pries, sondern dass die ganze Erde mit ihm in diesen Lobpreis Gottes einstimmt. Er verlangte danach, dass die ganze Erde die Größe und die Herrlichkeit Gottes sieht und ihn dafür loben und preisen sollte. Und dann begründet er auch, wieso die ganze Erde Gott preisen soll. Erstens wegen der Herrlichkeit seines Namens. Das heißt hier, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Nun, wir haben bereits mehrfach gelernt, dass der Name Gottes generell für das Wesen und die Eigenschaften Gottes steht. Wir sollen also Gott für sein herrliches Wesen, für seine vollkommenen Eigenschaften loben und preisen und anbeten. Nun, Gott ist nicht nur würdig und Gott verlangt auch nicht nur, dass wir ihn anbeten. Sein herrliches Wesen sollte in uns eine natürliche Reaktion der Anbetung hervorrufen. Wenn wir Gott studieren, wenn wir ein Funken von seiner Herrlichkeit erkannt haben, dann sollte diese Erkenntnis ganz automatisch in dir und in mir Anbetung hervorrufen, Staunen, Lobpreis gegenüber diesem herrlichen Wesen. Darauf geht der Psalmist auch als nächstes ein und begründet weiter, wieso die ganze Erde Gott loben soll. Das heißt weiter, sprecht zu Gott, also redet zu Gott, wie furchtbar sind deine Werke. Also die Herrlichkeit seines Namens drückt sich in seinen Werken aus. Ja, die Werke der Schöpfung als Beispiel offenbaren uns das große und furchtbare Wesen Gottes. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen wird, Römer 1, Vers 20. Aber auch die Werke seiner Vorsehung offenbaren uns das große und furchtbare Wesen Gottes. Nach seinem Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde, Daniel 4, Vers 32. Aber auch die Werke der Erlösung oder das Werk der Erlösung offenbart uns das große Wesen Gottes. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Johannes 3, Vers 16. Also Gott offenbart auf unterschiedliche Weise seine Werke und diese Werke, die er uns offenbart, zeigen die Herrlichkeit seines Namens. Sie zeigen uns die Herrlichkeit seines Wesens, seine Eigenschaften, die uns wiederum in die Anbetung führen sollten. Nicht nur uns, die ganze Erde. Die ganze Erde erkennt in diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, das herrliche Wesen Gottes, in der Schöpfung, in der Vorsehung und in der Erlösung. Die sind offenbar für alle. Darin sieht die ganze Welt die Herrlichkeit Gottes. Aber der Psalmist nennt noch einen weiteren Grund, wieso die ganze Erde Gott loben soll. Nämlich, wegen der Größe deiner Stärke unterwerfen sich dir deine Feinde mit Schmeichelei. Nun, das Wort Schmeichelei kann auch mit Heucheln übersetzt werden. Also hier ist nicht gemeint, dass die Feinde sich dann vor Gott mit Schmeicheln verbeugen, sondern eher mit Heuchelei. Also der Gedanke hier ist, dass die Feinde Gottes sich eines Tages ihm nicht freiwillig mit Freuden, sondern gezwungen mit Heuchelei vor ihm beugen werden. Philipper Kapitel 2 sagt uns sehr deutlich, dass eines Tages jedes Knie sich vor ihm beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Christus Herr ist. Und das bedeutet nicht, dass alle voller Freude vor ihm niederfallen werden, sondern seine Feinde werden gezwungenermaßen mit Heuchelei sich vor ihm beugen. Und das geschieht wegen der Größe seiner Stärke, sagt der Psalmist, weil Gott der Allmächtige ist und weil es keinen Feind gibt, der stärker ist als Gott, werden sie sich eines Tages alle gezwungenermaßen unter ihn beugen müssen, weil er der Stärkste ist. Und in Vers 4 rundet der Psalmist dann diese Aufforderung von Vers 1 nochmals zusammen. Oder rundet sie ab und sagt dort nochmal, die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen, sie wird deinen Namen besingen. Sehen wir diesen Bogen, der hier gespannt wird, wiederum die ganze Erde, aber achtet darauf, hier wird die Erde nicht mehr aufgefordert, Gott anzubeten, sondern hier haben wir eine Prophezeiung. Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen. Sie wird deinen Namen, also dein Wesen, deine Herrlichkeit, deine Eigenschaften, sie wird dich preisen, die ganze Erde. Und damit ist nicht gemeint, dass jeder einzelne Mensch eines Tages auf diesem Planeten Gott anbeten wird. Aber, soweit ich das verstehe, damit ist gemeint, dass eines Tages das Evangelium die ganze Erde erreichen wird und somit überall auf der Erde Menschen sein werden, die Gott anbeten werden. Eines Tages wird das Evangelium bis ans Ende der Erde gelangen und auf jedem Kontinent, in jedem Land wird es Christen geben, die Gott anbeten für seinen herrlichen Namen, für sein wunderbares Wesen. Wir selbst sind Zeugen davon, dass diese Prophezeiung in großen Teilen schon erfüllt worden ist. Dass viele Länder, die heidnische Götzendiener waren, christianisiert worden sind. Sie verfallen wieder in den Götzendienst, aber es gibt Christen. Und es gibt noch einzelne Stämme und Nationen, die noch nicht erreicht sind, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Es wird der Tag kommen, wo die ganze Erde Gott anbeten wird. Und letztendlich vor dem großen Thron, wo alle Nationen vor ihm stehen werden. Alle Nationen der ganzen Erde und werden unseren großen Gott anbeten. Nun, nachdem die ganze Erde hier aufgefordert wurde, von dem Psalmisten Gott zu loben dafür, wer er ist, fordert der Psalmist uns als nächstes dazu auf, die Großtaten Gottes anzuschauen. In den Versen 5 bis 7, das ist der zweite Punkt. Schaut auf die Großtaten Gottes. In Vers 5 fordert der Psalmist nun die ganze Erde dazu auf, zu kommen, um Gottes große Taten zu sehen. Kommt und seht die Großtaten Gottes. Furchtbar ist er in seinem Tun gegen die Menschenkinder. Nun, eines der ersten Dinge, die wir tun müssen, damit wir Gott recht erkennen und ihn somit auch recht anbeten können, ist das Schauen auf ihn, das Hinsehen auf ihn. Wir müssen ihn und seine großen Taten anschauen und dadurch dann bewegt werden, indem wir Dinge sehen, die so herrlich und schön sind, um ihn anzubeten. Erst wenn wir mit unseren geistigen Augen, mit den Augen unseres Herzens die Größe Gottes in seinen Werken sehen, erkennen wir ihn recht und können ihn auch anbeten. Dadurch erkennen wir auch recht unser Verhältnis zu ihm, dass wir kleine, unwürdige, nichtige Menschen sind, die eigentlich seinen Zorn verdient haben, aber aus Gnade vor ihm bestehen können und ihn anbeten können. War es nicht genau das, was Hiob lernen musste, nachdem Gott aus dem Sturm zu ihm geredet hat? Lesen wir, wie er sagte, mit dem Gehör des Ohres hatte ich zuvor von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Hiob 42, die Verse 5 bis 6. Erst als er gesehen hat, mit seinen Augen wahrgenommen hat, die Größe Gottes, erkannte er sich in dem rechten Licht und beugte sich in den Staub. Also wir sollten nicht nur mit den Ohren hören, sondern auch mit den Augen unseres Herzens sehen, hinschauen auf Gott. Und in Vers 6 gibt der Psalmist dann auch ein konkretes Beispiel von Gottes großen Taten. Er sagt dort, über Gott, er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom, dort freuten wir uns in ihm. Nun, hierbei bezieht der Psalmist sich offensichtlich an diese große Tat Gottes, als er sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat und das Rote Meer geteilt hat und das Volk Israel durch dieses Meer trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Nun sollten wir dabei aber beachten, dass dieses Ereignis, selbst als der Psalmist diesen Psalm aufgeschrieben hat, viele Jahrhunderte zurücklag. Und dennoch fordert der Psalmist sich und seine Leser und die ganze Erde dazu auf dieses Ereignis zu schauen. Wie soll das funktionieren? Das liegt doch in der Vergangenheit. Ganz genau, darum geht es. Im christlichen Leben geht es nicht immer darum, etwas physisch zu sehen, sondern geistlich zu sehen. Schaut im Geiste auf das, was Gott getan hat mit dem Volk Israel und dann seht ihr die Großtaten Gottes. Das ist, wozu wir hier aufgefordert werden. Offensichtlich besteht die Möglichkeit, mit unseren geistlichen Augen auf die vergangenen Taten Gottes zu schauen, um dadurch die Größe Gottes zu sehen und in Anbetung geführt zu werden. Du warst bei der Schöpfung des Universums nicht dabei, aber du kannst es mit deinen geistlichen Augen sehen. Du warst bei der Sinnflut nicht dabei, aber du kannst es mit deinen inneren Augen des Herzens sehen. Du warst bei dem Auszug von Ägypten nicht dabei, aber du kannst es mit deinen geistlichen Augen sehen. Du warst auch nicht dabei, als die Mauern von Jericho gefallen sind, aber du kannst es sehen mit deinen Augen deines Herzens. Du und ich, wir waren auch nicht dabei, als Jesus Christus auf dieser Erde wandelte und große Wunder getan hatte. Wir waren auch nicht dabei und wir haben es auch nicht gesehen physisch, wie er am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Aber wir können diese großen Taten Gottes sehen mit den Augen unseres Herzens. Du kannst sie sehen, indem du in Gottes Wort gehst und von diesen Taten liest, von diesen Taten hörst und dann mit den Augen deines Herzens diese Dinge siehst und hinter all diesen Dingen die Hand und das Werk Gottes erkennst. Dazu fordert der Psalmist uns hier auf. Wir sollen kommen. Wir sollen kommen. Kommt und schaut die Großtaten Gottes. Zu ihm kommen bedeutet, sich immer wieder Zeit zu nehmen, zu ihm zu kommen, zu lesen, zu sehen, zu staunen, anzubeten. Schließlich erklärt der Psalmist in Vers 7, dass diese großen Taten Gottes auch darin bestehen, dass er mit Macht regiert. Er herrscht durch seine Macht auf ewig. Seine Augen beobachten die Nationen, dass sich nicht erhebe, die erheben die Widerspenstigen. Nun, als Gott sein Volk aus Ägypten befreite, und darum geht es hier im Kontext, und sie durch das Rote Meer geführt hat, da erkannte Israel, dass ihr Gott der Herrscher aller Herrscher ist. Sie, nachdem sie gerettet worden sind, haben ein Loblied gesungen und in diesem Lied singen sie, der Herr wird König sein immer und ewig. 2. Mose 15, Vers 18. Und das ist eine Parallele auch hier zu unserem Text, wo es heißt, er herrscht durch seine Macht auf ewig. Also Gott hat dafür gesorgt, dass sein Volk gerettet wird. Nicht der Pharao ist ein ewiger Herrscher, sondern Gott ist ihr ewiger Herrscher. Und Gott hat auch dafür gesorgt, dass sich die Widerspenstigen, wie es in unserem Vers heißt, nicht erheben. Er hat den widerspenstigen Pharao gedemütigt. Er hat die widerspenstigen Nationen im Land Kanaa gedemütigt. Er sorgt dafür, die Widerspenstigen zu demütigen und seine ewige Macht und Herrschaft zu demonstrieren und auszubreiten. Schaut, fordert uns der Psalmist auf diese großen Taten Gottes. Schaut auf seine große Macht, auf seine Herrschaft. Schaut darauf, staunt darüber, wer Gott ist, wie Gott ist und betet ihn dafür an. Und neben dem, dass die ganze Welt Gott jauchzen soll und die ganze Welt auf diese großen Taten Gottes schauen soll, fordert der Psalmist als nächstes dazu auf, Gott zu preisen. Preist die Großtaten Gottes. In den Versen 8 bis 15 werden wir hierzu aufgefordert. Und zunächst werden uns in den Versen 8 bis 9, werden die Völker nochmal aufgefordert, Gott zu preisen. Und dann wird auch begründet, wieso sie ihn preisen sollen. Preist die Völker unseren Gott und lasst hören die Stimme seines Lobes, der unsere Seele am Leben erhalten und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. Also der Psalmist fordert hier alle Völker dazu auf, unseren Gott zu preisen. Schaut mal, er sagt hier, preist ihr Völker unseren Gott. Also hier ist ein Jude, ein Israelit, und er spricht zu den Völkern, zu den Nationen, zu den Heiden, die Götzen anbeten. Und er sagt zu ihnen, ihr Götzenanbeter, preist unseren Gott, den jüdischen, den israelitischen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist der wahre Gott, der dreieinige Gott. Ihr sollt den wahren Gott anbeten, nicht eure Götzen. Und wieso? Er begründet es. Der unsere Seele am Leben erhalten und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. Gott hat sich also darum gekümmert, dass sein Volk weder durch die Unterdrückung in Ägypten zunichte gemacht worden ist, noch durch die 40-jährige Wüstenwanderung oder durch irgendwelche anderen Kriege. Gott hat dafür gesorgt, sein Volk zu erhalten, am Leben zu erhalten. Er hat dafür gesorgt, dass ihre Füße nicht wanken, dass sie stehen bleiben. Er hat ihre Seele erhalten, ihr Leben bewahrt. Nun, woher weiß der Psalmist dies? Und wie kann er sich dessen so gewiss sein, dass Gott sie wirklich bewahrt hat? Darauf geht er in den Versen 10 bis 12 ein. Dort berichtet er davon, wie Gott es war, der sein Volk geprüft hat, aber wie er es auch gleichzeitig war, der sein Volk aus dieser Prüfung herausgeführt hat. Das heißt dort, denn du hast uns geprüft, oh Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Netz gebracht, hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. Du hast Menschen auf unserem Haupt reiten lassen. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt zu überströmender Erquickung. Hier berichtet der Psalmist von unterschiedlichen Prüfungen, die sie erlebt haben. Und er macht Gott dafür verantwortlich. Habt ihr gelesen? Der Psalmist macht unmissverständlich klar, dass alle Prüfungen im Leben von Israel übertragen, auch im Leben von dir und mir, durch die Hand Gottes gekommen sind. Durch die Hand Gottes. Gott hat sie geläutert. Gott hat sie ins Netz gebracht. Gott hat eine drückende Last auf sie gelegt. Gott hat Menschen auf sie reiten lassen. Gott hat sie durchs Feuer und durchs Wasser gehen lassen. Du! Er erkennt es und er bekennt es auch. Sehen wir, alle Prüfungen in deinem Leben und in meinem Leben, sie kommen von Gott. Und zwar von einem liebenden Vater. Denn Gott verfolgt ein Ziel, und zwar ein einzigartiges Ziel mit allen Prüfungen, die er in dir und in mir in unserem Leben bewirkt. Der Psalmist verwendet hier das Bild davon, wie man Silber läutert. Also so wie man Silber läutert, um den Schmutz aus dem Silber herauszufiltern, damit dieses Metall noch edler und reiner wird, so prüft Gott, damit der Schmutz aus dir und mir immer mehr herausgefiltert wird und wir immer edler und reiner und heiliger werden. Das ist das Ziel, und auch die Christen in Kleinasien mussten durch schwere Prüfungen gehen, durch Verfolgung. Deshalb ermutigt Petrus sie, indem er ihnen erklärt, wieso diese Verfolgungen in ihrem Leben sind, wieso diese Prüfungen in ihrem Leben da sind. Er schreibt mit dem Ziel, damit die Bewährung eures Glaubens, viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. 1. Petrus 1, Vers 7. Er sagt, das Gold ist ein Edelmetall, ist ein feines Metall. Es ist ein kostbares Metall und es wird geläutert und gereinigt und dann wird es noch kostbarer, aber es vergeht. Es vergeht irgendwann mal. Ihr nicht. Und so werdet ihr geprüft, ihr werdet geläutert, ihr geht durch den Schmelzofen, es ist heiß, es ist unangenehm, es presst, es tut weh, aber durch diesen Prozess kommt der ganze Schmutz, die ganze Schlacke hinaus und ihr werdet noch kostbarer befunden bei der Ankunft von Jesus Christus. Jede Prüfung und jede unangenehme Situation in unserem Leben gibt uns einen noch größeren Lob der Herrlichkeit, wenn Christus wiederkommt. Das erkannte der Psalmist damals schon. Gott prüfte sein Volk im Alten Testament, Gott prüft sein Volk im Neuen Testament, um sie heiliger zu machen. Und heißt es nicht auch über unseren Herrn Jesus Christus? Denn es geziemte ihm, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Hebräer Kapitel 2, Vers 10. Christus war ohne Sünde, bei ihm musste nichts entfernt werden, da war keine Schlacke da. Dennoch musste er durch Prüfungen gehen und durch Leiden. Leiden ist ein Werkzeug und ein Instrument in der Hand unseres Gottes, um dich und mich vollkommener zu machen. In diesen Leiden lernen wir Gott zu vertrauen und in den Leiden lernen wir auch Recht zu flehen und zu bitten. Das ist, was der Psalmist auch tat. Er sprach in seinen Leiden Gelübde aus. Und diese Gelübde will er jetzt bezahlen. Von diesen Gelübden spricht er in den Versen 13 bis 15. Ich will mit Brandopfern in dein Haus hineingehen, will dir meine Gelübde bezahlen, wozu sich meine Lippen weit aufgetan haben und die mein Mund in meiner Bedrängnis ausgesprochen hat. Brandopfer von Mastvieh will ich dir opfern, samt Räucherwerk von Widdern, Rinder samt Böcken will ich opfern. Und die Aufzählung dieser einzelnen Opfer, sie zeigen, dass es sich hier sowohl um Dankopfer als auch um Sündopfer handelt. Der Psalmist hat in seiner Not und in seiner Bedrängnis also Gottes Gerichte und Gottes Gerechtigkeit kennengelernt, wodurch er seine Sünde gesehen hat, weshalb er nun Sündopfer darbringt. Aber gleichzeitig hat er erlebt, wie Gott ihm aus dieser Bedrängnis geholfen hat, weshalb er ihm nun Dankopfer darbringt. Also Sünd und Dankopfer gleichzeitig. Benedikt Peters bemerkt hierzu, indem er auch auf Christus verweist: Und während der Heilige dasteht und zuschaut, wie seine Brandopfer auf dem Altar verbrennen, begreift er, dass er nur errettet werden konnte, weil ein Stellvertreter für ihn leiden und die Strafe seiner Sünde den Zorn Gottes tragen würde. Welche Wonne folgt auf die Bitterkeit der Sünde und Not? Und dann fährt er fort und zitiert den Puritaner John Flavel, der sagt: Christus wird uns erst süß, ehe uns die Sünde bitter geworden ist. Also inmitten von Prüfungen, wo wir unser Versagen sehen, wo wir unser Scheitern erkennen, wo wir unsere Sünde sehen, wo das Leben bitter wird, wird uns die Gnade Gottes in Jesus Christus süßer denn je. Das erlebte der Psalmist. Und deswegen brachte er seine Gelübde dar, brachte er Dank und Sündopfer dar. Und er sah dort, wie diese Opfer dort aufgehen im Rauch, wie ein duftender Wohlgeruch hin zu Gott. Und er wurde befriedigt, indem er sich daran erfreute, Gott zu loben, zu danken, dass er ihm geholfen hat. Nun fordert der Psalmist uns also zum einen auf, Gott zu jauchzen, als zweites auf seine Taten zu schauen und drittens ihn zu preisen. Und schließlich fordert uns der Psalmist viertens dazu auf, darauf zu hören, was Gott Großes getan hat im Leben von anderen. Das ist der vierte Punkt. Hört von den Großtaten Gottes, die Verse 16 bis 20. Hier heißt es in Vers 16, kommt, aber diesmal nicht schaut, sondern kommt, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, und ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Die Aufforderung zu kommen und zu hören richtet sich hier speziell an alle, die Gott fürchten. Also an alle, die von Gott eine gesunde Gottesfurcht ins Herz gelegt bekommen haben, Gott als ihren Vater und ihren Schöpfer zu ehren, ihm Ehre und Dank darzubringen. Und zwar will der Psalmist uns, die wir Gott fürchten, nun Zeugnis davon ablegen, was Gott an seiner Seele getan hat. Ich will erzählen, was er an meiner Seele getan hat. Es ist gut, immer wieder darüber nachzudenken, wer man war und wer man ist. Es ist gut, darüber nachzudenken, was Gott Großes an deiner Seele getan hat. Es ist gut, darüber nachzudenken, dass man hoffnungslos verloren war, dass man ein Sünder war, dass man ihn nicht gesucht hat, dass man feindlich gesinnt war in seinem Herzen gegenüber Gott und dass Gott in seiner Gnade uns die Augen öffnete, uns die Herrlichkeit von Christus zeigte und wir ihn annehmen durften. Er hat Großes an unserer Seele getan und von diesem großen Ereignis, was Gott an seiner Seele getan hat, will der Psalmist nun der ganzen Welt erzählen. Kommt! Ich will euch erzählen von den Großtaten, von dem, was Gott an meiner Seele getan hat. Wir selbst sollten immer wieder davon erzählen, was Gott Großes an unserer Seele getan hat, aber wir selbst sollten auch immer wieder kommen und hören, wenn jemand erzählt, was er erlebt hat, was Gott Großes an seiner Seele getan hat. Wir sollten uns angewöhnen, liebe Geschwister, zum einen gastfreundlich zu werden und einzuladen, und das machen viele von euch, aber zum anderen, wenn wir Gemeinschaft haben, zu sagen, komm, ich will dir erzählen, was Gott Großes an meiner Seele getan hat. Ich will erzählen, wie Gott mich gerettet hat. Ich will erzählen, wer ich war und dass ich nichts als Zorn verdient habe, aber was Gott mir gegeben hat. Komm, ich will erzählen, was Gott Großes an meiner Seele getan hat. Der Psalmist beschreibt dann in kurzen Worten in Vers 17, was Gott an ihm getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Mund und Erhebung war auf meiner Zunge. Er war in seiner Not und er hat zu Gott gerufen, zu Gott geschrien. Und offensichtlich, wie wir noch sehen werden, hat Gott gehört und geantwortet. als wir am Boden zerstört waren, als wir unsere Sünde erkannt haben, als wir unsere Unwürdigkeit erkannt haben, da schrien wir zu Gott und er hat uns gehört. Und auch darüber hinaus, nach unserer Bekehrung, waren wir immer wieder in Not, in verzweifelten Situationen und wir haben zu Gott geschrien und er hat gehört. Was hat Gott Großes an unserer Seele getan? Und zwar so viel, dass wir es gar nicht zählen können. Und dann erklärt der Psalmist in den Versen 18 bis 19, wieso Gott ihn erhört hat. Wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, so hätte der Herr nicht gehört. Doch Gott hat gehört, er hat gemerkt auf die Stimme meines Gebets. Also unsere Gebete, sie müssen aus einem aufrichtigen Herzen kommen, damit Gott sie hört. Ja, nicht jedes Gebet wird gehört. Gott ist ein Hörer des Gebets, aber nicht jedes Gebet wird gehört. Der Psalmist sagt ganz klar, wenn ich es auf Frevel abgesehen hätte, hätte Gott mich nicht gehört. Und Jakobus sagt ganz klar, ihr habt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wenn wir zu Gott kommen in unserer Not, aber nur zu ihm schreien, aus unlauteren Motiven und um es in unseren Lüsten zu vergeuden, wird Gott uns nicht hören. Aber wenn wir kapitulieren, wenn wir aufgeben, wenn wir zu ihm kommen und in unserer Not zu ihm schreien und um Gnade flehen mit einem aufrichtigen Herzen, wird Gott uns hören. Und das hat er getan. Das hat er getan bei uns. Und deswegen schließt der Psalmist auch diesen Psalm, genauso wie er ihn begonnen hat, mit einem Lob an Gott. Gepriesen sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen und seine Güte nicht von mir abgewandt hat. Geschwister, ich glaube, je mehr wir unsere Unwürdigkeit erkennen, je mehr wir die Tiefen unseres Herzens erkennen, je mehr wir die Sündhaftigkeit unserer Sünde erkennen, umso mehr werden wir fassungslos, wenn wir sehen, wie Gott mit uns umgeht. Und ich glaube, das drückt der Psalmist hier aus. Gott hat mein Gebet nicht abgewiesen und seine Güte ist nicht von mir gewichen. Was für eine Gnade. Gott hätte das Recht, jeden Augenblick in meinem Leben seine Güte von mir wegzunehmen, weil ich es nicht wert bin, weil ich beständig gegen ihn sündige. Aber er weist meine Gebete nicht ab und er nimmt seine Güte nicht von mir. Nein, er hat einen ewigen Bund mit mir geschlossen in dem Blute seines Sohnes Jesus Christus, weshalb seine Güte auf mir bleibt und weshalb er meine Gebete hört, weil ein Mittler zwischen mir und ihm steht. Das ist unfassbar. Es gäbe noch viel zu sagen, aber wir müssen schließen. Was haben wir gelernt oder beziehungsweise was kann passieren, dass wir da hinkommen, dass wir ähnlich wie der Psalmist von einem Lob und einem Dank Gottes erfüllt sind, dass auch wir zu der ganzen Erde schreien, jauchzt ganze Erde und verherrlicht den Namen unseres Gottes. Ich will nur kurz vier Dinge nennen und nicht näher darauf eingehen, ihr könnt dann selber darüber nachdenken. Aber ausgehend aus diesem Psalm, erstens, beschäftige dich viel mit dem Wesen Gottes. Beschäftige dich viel mit dem Wesen Gottes. Du musst Gott kennen. Je mehr du ihn kennst, je mehr du seine Gnade, seine Gerechtigkeit, seine Größe, seine Herrlichkeit erkennst, umso mehr wirst du in Lobpreis geführt. Zweitens, reflektiere viel über die Werke Gottes. Wir haben es gesehen, kommt, schaut die Großtaten Gottes. Reflektiere viel, schau, was hat Gott Großes getan. Drittens, erdulde geduldig die Prüfungen Gottes. Erdulde geduldig die Prüfungen Gottes. Im Nachhinein wirst du wie der Psalmist sehen, dass diese Prüfungen ein Werkzeug Gottes waren, um dich zu läutern, wie man Silber läutert. Und dann wirst du ihn preisen. Und viertens, höre eifrig von den Rettungen Gottes. Hab Gemeinschaft mit Leuten und frag, wie hat Gott dich gerettet? Erzähl mir von dem, was Gott Großes an deiner Seele getan hat. Ich will hören. Ich will hören, damit ich dadurch ermutigt werde, Gott zu preisen. Amen. Amen.